Es ist immer ein großes Privileg, auf das Wort Gottes zu hören, und heute Morgen werden wir das gemeinsam tun. Bitte schlagt eure Bibeln in Lukas 19 auf. Wir werden uns dort dem letzten Abschnitt in diesem Kapitel zuwenden. Lukas 19, die Verse 45 bis 48. Bevor wir das tun, ein Hinweis darauf, dass Jesus hier in der letzten Woche seines irdischen Lebens ist. Am Freitag wird er sterben. Heute ist Dienstag, der Tag nach seiner bescheidenen Krönung, der Tag nach seinem Einzug in Jerusalem. Am Montag, es kann auch Sonntag sein, aber ich bin beim Montag gelandet, war er begleitet von den Rufen, gepriesen sei der Herr, in die Stadt eingezogen. An jenem Montag präsentierte er sich Israel als der wahre König. Und das Volk rief, er käme im Namen des Herrn, der Sohn Davids und der Erbe des Thrones, der Messias, der Gesalbte. An der Prozession, an jedem Montag waren zehntausende Menschen beteiligt. Und es gibt solche, die schätzen, dass es sich vielleicht bis zu 200.000 Menschen handelte. Und er kam den westlichen Abhang des Ölbergs hinab, nachdem er ihn von der Stadt Jericho aus bestiegen hatte und die Stadt Jerusalem durch das östliche Tor betrat. Und es war eine Feier, wie es über viele Jahre nicht mehr gegeben hatte in Jerusalem. Und als er am jenen Montag durch das östliche Tor einzog, unter dem, wenn man auch wankelmütigen, aber dennoch lauten, kontinuierlichen Jubel jener Menge, ging er sofort zum Tempel, der sich gleich innerhalb des östlichen Stadttores befindet. In Markus 11, Vers 11 lesen wir, dass die Feier am Tempel endete, weil es spät war und er nach Bethanien zurückkehrte, um die Nacht bei seinen Freunden Maria, Martha und Lazarus zu verbringen, gemeinsam mit seinen Jüngern, die auch bei ihm waren. Es war ein ziemlich ereignisreicher Tag. Der Ritt auf einem Füllen, einem Eselsfohlen, während die Menschen ihre Kleider und Palmzweige vor seinen Füßen ausbreiteten und ihn als den kommenden Messias priesen. Er ging direkt zum Tempel, und im Dämmerlicht dieses Montags muss er die Zustände im Augenschein genommen haben, Zustände, die offenkundig im äußeren Vorhof sichtbar waren, der auch der Vorhof der Heiden genannt wurde. Und was er in dieser Dämmerung sah, bestimmte seinen Plan für das, was er am nächsten Tag tat. Am Montag kehrte er aber dann nach Bethanien zurück, um sich auszuruhen. Und Bethanien war für ihn ein Ort der Behaglichkeit und der Liebe. Und er brauchte Ruhe nach einem langen, anstrengenden Tag, an dem er sich mit der Menschenmenge beschäftigt hatte und nachdem er bereits zuvor einen langen Tag gehabt hatte mit den Menschen, die ihn in Bethanien aufgesucht hatten. Und davor hatte er bereits einen anstrengenden Fußmarsch von Jericho nach Bethanien hinter sich. Und aufgrund seiner Erschöpfung musste er sich erholen. Übrigens war es ein Problem, eine Unterkunft zu finden. Es war die Passahzeit. Und dann ungefähr 2 Millionen Juden würden sich in und um Jerusalem aufhalten. Und es gab dort Herbergen, die sich rasch füllten. Wahrscheinlich überwiegend mit Leuten, die den Wirten wohl bekannt waren oder mit Familienmitgliedern und Verwandten. In der ganzen Stadt waren religiöse Gruppen, die Pharisäer, die Essener, die Zeloten, die Sadduzäer und andere religiösen Gruppen, die sich diesen Gruppen dann wieder anschlossen. Und sie würden den Menschen dann die Unterkunft gewähren. Und sicherlich gab es auch solche, die an Jesus glaubten und andere beherbergten, die aus Galiläa kamen und ebenfalls an Jesus glaubten. Und in ganz Jerusalem waren auch fremde Synagogen zerstreut, in denen Menschen untergebracht wurden, die aus anderen Ländern gekommen waren und andere Sprachen sprachen und sich dennoch zum Judaismus kehrten. Jene fremden Synagogen beherbergten Menschen aus ihren Ländern, die ebenfalls zum Passa kamen und Jerusalem zu diesem denkwürdigen Anlass besuchten. Es gab eine Reihe von Juden, die wohlhabend genug waren, um irgendwo anders in Israel zu leben und gleichzeitig auch ein Haus in Jerusalem zu besitzen. Und diese Juden würden dann zu ihrem Haus kommen, dort vorübergehend wohnen und für andere Freunde und Gäste dieses Haus öffnen. Es gab sogar sehr wohlhabende Familien, die in Palästen wohnten in Jerusalem und dann eine ganze Menge von Menschen beherbergten. Aber wenn all diese Möglichkeiten erschöpft waren, gab es noch immer viele Menschen, die eine Unterkunft benötigten. Und so wurde Jerusalem dann zu einer Zeltstadt. Und die Menschen bauten überall um die Stadtgrenze herum Zelte auf. Und das erstreckte sich bestimmt gut über 3 Kilometer nach Bethanien hin und in Süden Richtung Bethlehem und in jede andere Richtung. Das jüdische Gesetz verlangte, dass jeder, der am Passa teilnahm, die Nacht zuvor in Jerusalem verbrachte. Und das war unmöglich, weil die Menschenmassen zu groß waren. Und für diesen Anlass wurde deshalb die offizielle Stadtgrenze von Jerusalem erweitert, um im Prinzip die Zeltstätte, die die Stadt selbst und die Mauer umgaben, zu erfassen. Manche Menschen blieben einfach in der Nähe des Tempels, sie konnten nicht im Tempel bleiben, aber sie blieben so dicht dran, wie sie konnten. Und der Tempel hatte auch angrenzende Gebäude in den Grenzgebieten des Tempels, wo es Orte gab, an denen man Menschen unterbringen konnte. Diese Orte wurden also gemietet. Einfach im Tempel durfte man nicht übernachten, das war verboten. Und deshalb war es sehr gut, dass Jesus Freunde hatte und er mit seinen Jüngern nach Bethanien gehen konnte. Und das Haus war groß genug, um ihn und auch die 12 zu beherbergen. Und als Höhepunkt dieses Einzuges, am Montag lesen wir in Markus Kapitel 11 also, dass Jesus Jerusalem verließ, weil er schon spät war und die Dämmerung einbrach, mit seinen Jüngern, die gut 3 Kilometer über den Hang und den höchsten Punkt des Ölberges hinweg hinunter nach Bethanien lief, um dort dann die Nacht zu verbringen. Und während er in der Dunkelheit lief und sicherlich als er einschlief, befasste er sich mit Sicherheit noch mit den Gedanken, was er dort im Tempel gesehen hatte. Nun, das war ihm nicht unvertraut, er hatte das viele Male gesehen, aber dies hier war sein letzter Besuch und er würde infolge dessen, was er gesehen hatte, auch handeln am nächsten Tag. Und das werden wir gleich sehen. Am Dienstagmorgen also kehrt er zurück und wir wenden uns jetzt diesen Text zu. Lukas 19, die Verse 45 bis 48. Und er ging in den Tempel hinein und fing an, die Verkäufer und Käufer darin hinauszutreiben und sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus ist ein Bethaus, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und er lehrte täglich im Tempel. Die obersten Priester aber und die Schriftgelehrten und die Vornehmsten des Volkes trachteten danach, ihn umzubringen. Doch sie fanden keinen Weg, wie sie es tun sollten. Denn das ganze Volk hing an ihm und hörte ihm zu. Das ist ein überaus erstaunliches Ereignis. Und es zeigt einmal mehr die Manifestation von Jesus als König. Es ist ein Beweis seiner Legitimation als König. Was er hier tut und die Reaktion, die das hervorruft, weist auf ihn als Gottes wahren König, als den Gesalbten, als den Sohn Gottes hin, den ewigen Sohn Gottes. Er tut etwas Schockierendes. Die Menschen, die gehofft hatten, dass er der Messias sei, hätten von ihm erwartet, dass er die Burg Antonia vielleicht angreift oder, ja, die Burg Antonia, die war dort am Tempelplatz und dort wurden die römischen Armeen stationiert. Oder sie hätten vielleicht gehofft, dass er das Haus des Pilatus angriff, das Haus des von Rom ernannten Herrschers über Israel. Aber er greift nicht die heidnischen, nicht die Götzen anbetenden Heiden an, die römischen Besatzungskräfte, sondern er greift den Tempel an. Er greift das Herz des Judaismus an. Er greift die Seele der Nation an. Er greift diejenigen an, die von allen Menschen im Land am meisten respektiert wurden, den höchsten Rang haben und die Leute, die das meiste Vertrauen genießen, Er greift die korrupteste Sache in der Religion von Jerusalem an. Und das ist überwältigend und schockierend und stellt wieder einmal seine Legitimation unter Beweis. Und ich möchte euch ein paar Dinge zeigen, dass er wirklich Gottes König ist. Erstens stellt er unter Beweis, dass er sich auf einer göttlichen Mission befindet. Eine göttliche Mission. In Vers 45 zeigt er, dass er sich auf einer göttlichen Mission befindet. Und er ging in den Tempel. Mehr brauchen wir nicht sagen. Er hätte zu vielen anderen Orten gehen können, aber er geht in den Tempel. Mehr brauchen wir nicht. Die Menschen hätten gehofft, dass er sich vielleicht auf den Weg zu Pilatus oder zur römischen Armee machen würde. Sie hätten gehofft, dass er ihnen Freiheit von der Unterdrückung und Besetzung durch Rom bringen würde. Und sie hätten gehofft, dass er das Land von all den Symbolen der Götzenanbetung befreien würde, die sich auf den römischen Utensilien befanden, und dass er das Steuersystem angreifen würde, das Rom ihnen auferlegt hatte. Und das wollten sie schon die ganze Zeit, seit er das erste Mal zu Beginn seines Wirkens in Galiläa unter Beweis gestellt hatte, dass er mächtig war. Sie versuchten ihn mit Gewalt zu einem König zu machen, ihr wisst das, als sie wussten, dass er Krankheiten heilen konnte und als sie herausgefunden haben, dass er Essen produzieren konnte. Da haben sie gedacht, boah, das ist der ultimative Befreier, der ihnen militärische, politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Freiheit bringen würde. Und so war ihr Blick die ganze Zeit auf irdische Fragen gerichtet. Aber Jesus, der am Tag zuvor informell gekrönt wurde, kam ohne Waffen, er kam ohne Armee und griff keine der irdischen Institutionen an. Was macht er? Er greift den Tempel an. Er hatte keine Würdenträger bei sich, nur gewöhnliche, unbedeutende Personen. Aber dennoch wird uns hier klar, dass er Gottes König ist, weil er auf einer göttlichen Mission sich befindet. Lukas sagt, er ging in den Tempel, Matthäus sagt, er ging in den Tempel Gottes. Und es ist tatsächlich wahrhaftig der Tempel Gottes und Gott wurde in diesem Tempel geschändet und entehrt und gelästert. Für Jesus war das Problem in Israel nicht die römische Besatzung, sondern die Korruption der jüdischen Religion. Unser Herr sorgt sich nicht um die Beziehung der Menschen zu Rom, sondern er besorgt sich um die Beziehung zu Gott. Er sorgt sich nicht um die Politik, er sorgt sich nicht um ihre gesellschaftlichen Probleme. Es gibt viele Dinge, die man hätte angreifen können, und es gab viele Frevel und Ungerechtigkeiten, es gab Entbehrung, schlechte Behandlung, Missbrauch, aber er hat sich keinem dieser Dinge und dieser Probleme zugewandt. Er begann seinen Dienst in Johannes 2, falls ihr euch daran erinnert, indem er den Tempel reinigte. Als er zu Beginn seines Dienstes in Jerusalem ankam, ging er zuerst in den Tempel, hat sich niedergesetzt und hat was gemacht? Hat eine Peitsche gemacht, reinigte den Tempel. So begann sein Dienst und so endet es 3 Jahre später. In dem zweiten Angriff auf die Korruption des Tempels. Und wir können sehen, wie wenig sich in diesen 3 Jahren wirklich verändert hatte. Hört euch mal die Beschreibung seines ersten Angriffes an. Und das kommt aus Johannes Kapitel 2. Ihr könnt dort mal hingehen. Johannes Kapitel 2, Vers 13 und folgende. Da heißt es, und das Passa der Juden war nahe und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Verkäufer von Rindern und Schafen und Tauben und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus. Samt den Schafen und Rindern und den Wechslern verschüttete er das Geld und stieß die Tische um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er, schafft das weg von hier, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Seine Jünger dachten aber daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. So begann es und so endete es. Sein gesamter Dienst konzentrierte sich immer auf das Geistliche, immer auf die Beziehung zwischen den Menschen zu Gott. Sein Anliegen ist die wahre Anbetung des wahren Gottes auf wahrhaftige Art und Weise. Nicht Politik, keine irdischen Fragen. Und er sagte in Johannes 4 in einem Gespräch mit einer Samariterin, der Vater sucht wahre Anbeter, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Es geht immer um Anbetung und in diesen 3 Jahren hatte sich nichts geändert. Sein Fokus ist unverändert, zurück zum Tempel. Und er lässt dabei viele wirtschaftliche und politische Fragen und der Gerechtigkeit einfach außer Acht. Er sah wohl alles, was im Argen war. Er sah alles, das nicht so war, wie es sein sollte. Aber er wusste auch, dass die einzige Art, dem Abhilfe zu schaffen, war, dass es eine richtige Beziehung zu Gott bedurfte. Bei seinem Dienst ging es immer um das Reich Gottes und die wahre Anbetung. Es gab Dinge in dieser Nation, bei denen nur Soldaten Abhilfe schaffen konnten. Es gab Dinge in dieser Nation, bei denen nur gerechte Anführer Abhilfe schaffen konnten. Es gab Dinge in dieser Nation, bei denen nur mitfühlende Philanthropisten, ja, menschenliebende Leute Abhilfe schaffen konnten. Es gab Dinge dort, die gesellschaftliche Reformen erforderten, um eine Änderung herbeizuführen. Aber nichts davon ist wichtig. Das ist, als stellte man lediglich die Deckstühle auf der untergehenden Titanic um. Wie Petrus sagte, das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Wenn unser Herr heute auf diese Welt käme, hier und jetzt, würde er nicht in den Bundestag nach Berlin gehen und die politischen Führungskräfte angreifen. Er würde in die Gemeinden gehen und die Heretiker angreifen, die Heuchler und die Ausbeuter, die Schwindler, die Simulanten und zur wahren Anbetung seines Vaters aufrufen. Und solange die Dinge im Tempel nicht so sind, wie sie sein sollten, herrscht überall sonst Chaos. Der Maßstab einer jeden Gesellschaft, hört genau zu, der Maßstab einer jeden Gesellschaft ist ihre Beziehung zu Gott. Es geht immer um Anbetung, grundsätzlich immer um Anbetung. Das Gericht muss deshalb immer auch beim Haus Gottes beginnen. Und wir stehen da völlig mit Christus. Wir können uns nicht in politische und militärische, gesellschaftliche Probleme einmischen und darin verfangen, auch wenn wir darum trauern, dass es Ungerechtigkeit gibt, die es in diesen Institutionen der Welt gibt. Aber am Ende gilt unsere und auch meine Sorge als Hirte der Reinigung der Gemeinde. Und die einzige Lösung ist das wahre Evangelium, das in einer gottorientierten Gemeinde verkündigt wird. Nun, Jesus ging in den Tempel. Das war der einzig angemessene Ort für Gottes Arbeit. Nun, was fand er dort, als er dorthin kam? Das Wort Tempel ist hier das allgemeine Wort Tempel, Hieron. Es bezieht sich einfach auf diesen gesamten riesigen Tempelkomplex, auf dem der Tempel und all seine Unterkunft bietenden Einrichtungen auf dem Berg östlich von Jerusalem standen. Gerade hangaufwärts westlich vom Kidrontal. Die östliche Stadtmauer war in Wirklichkeit die östliche Mauer des Tempels, der gesamten Tempelanlage. Und das ist der allgemeine Begriff für den Tempel und für seine gesamte Anlage. Und das würde bedeuten, dass Jesus in die erste Öffnung dieser riesigen Tempelanlage ging. Es gibt ein anderes griechisches Wort für Tempel, Naos, das ebenfalls mit Tempel übersetzt wird. Wenn ihr in Lukas 1 zurückgeht, sehen wir dort, dass Zacharias im Tempel war und in Lukas 1, Vers 9, ging er in den Tempel des Herrn, um Weihrauch zu verbrennen. Hier wird das Wort Naos für Tempel verwendet. Das ist tief im Inneren des Ortes, wo nur die Priester Zugang hatten und Weihrauch anzünden und Opfer darbringen konnten durch verschiedene Türen und Vorhöfe bis in den inneren Teil hindurch. Nun, im Deutschen wird einem das nicht bewusst, weil bei uns steht immer nur Tempel, aber es gibt 2 unterschiedliche griechische Worte. Hier ist ein Wort, das weit gefasst die gesamte Tempelanlage umfasst. Und der heilige Ort befand sich direkt auf dem Plateau, direkt an der höchsten Stelle des Hügels. Es war ein sehr großer Platz, um Tausenden von Menschen Raum zu bieten, die dort waren. Um den Tempel herum standen große Mauern, Kolonnaden, Stufen, die zum Tempel hinaufführten. In diesem großen Bereich mit seiner äußeren Mauer gab es eine Reihe von Innenhöfen, die immer enger und enger wurden, bis man schließlich in den Tempel im Innern gelangte, der aus dem Allerheiligsten und dem Heiligtum bestand. Und als erstes betrat man den Vorhof der Heiden, der so genannt wurde, weil die Heiden dort nur hin durften. Jeder konnte dorthin gehen, jeder Beliebige konnte den Hof der Heiden betreten. Aber wenn irgendein Heide weiterging, bedeutete das seinen Tod. Innerhalb des großen Hofs der Heiden befand sich ein weiterer Hof, das war der Hof der Frauen. Frauen durften nur bis hierher gehen, aber jeder x-beliebige Jude durfte dorthin gehen. Diesen Hof betrat man durch eine Pforte, die Schöne genannt wird. Ein beliebtes Tor für Bettler. Jeder Jude konnte den sogenannten Hof der Frauen also betreten. Und die Männer konnten dann in den nächsten Innenhof gehen, den Vorhof der Israeliten, der durch ein Tor gekennzeichnet war, das sich Nikanors Tor nannte. Es wurde im herodianischen Tempel aus korinthischer Bronze gemacht und war so gewaltig, dass 20 Männer erforderlich waren, um es zu öffnen und zu schließen. Hier würden die Menschen zur Anbetung zusammenkommen und könnten durch den Eingang in den nächsten Hof hineinsehen, den Vorhof der Priester. Und obwohl sie diesen nicht betreten konnten, konnten sie zusehen, während die Priester Weihrauch darboten und Tiere opferten. An der Rückseite des Vorhofs der Priester war das Tempelgebäude, also das Heiligtum und das Allerheiligste. Die Menschen konnten also durch die Eingänge sehen und die Priester zu bestimmten Zeiten beobachten, während diese Morgen- und Abendopfer abhielten. Der ganze große Komplex nennt sich also Tempel Gottes. Aber ich möchte eure Aufmerksamkeit hier auf den Vorhof der Heiden lenken. Ihr betretet den Vorhof der Heiden auf der östlichen Seite der Altstadt von Jerusalem und seid schockiert über das, was ihr dort seht. Und wenn ihr den Herrn liebt und an wahre und reine Anbetung glaubt, seid ihr empört. Jesus war zornig über das, was er dort sah. Er war zornig gewesen, seit er am Vorabend das gesehen hatte. Was war los? Nun, der Vorhof der Heiden war im Prinzip ein Geschäftszentrum geworden. Und das Geschäft bestand darin, Tiere für die benötigten Opfer zu verkaufen. In einer Aufzeichnung über das Passa wird berichtet, dass bis zu 260.000 Lämmer geschlachtet wurden. Ihr könnt euch also vorstellen, wie viele Tiere dort gewesen wären. Darüber hinaus musste man weiteres für die Brand- und Schlachtopfer kaufen. Und es gab dort auch Geldwechsler. Und all das wurde als der Basar von Annas, beziehungsweise Annas und Kaiaphas genannt. Beide waren hohe Priester und leiteten diesen Betrieb und wurden dadurch obzönreich. Sie verkauften Franchise-Lizenzen an Menschen, die die Tiere verkauften und das Geld wechselten und das Öl und alles andere Zubehör verkauften, das verwendet wurde. Sie verkauften also diese Lizenzen für sehr, sehr hohe Preise und sahnten einen enormen Prozentsatz des Gewinnes ab, den die Geschäftsinhaber machten, sodass der Vorhof der Heiden quasi überquoll von diesen Geschäften. Der Kommentator Lightfoot schreibt, dass es dort einen dauerhaften Markt an diesem Ort im Tempel gab, der auch als die Geschäfte bezeichnet wurde. Dort wurde jeden Tag Wein, Salz, Öl und andere Requisiten zum Opfer darbringen verkauft. Auch Tiere wurden dort verkauft. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, wieso bringen die nicht ihre eigenen Tiere mit? Nun, das konnten sie tun, das sollten sie tun, aber wenn ihr dann das beste Tier eurer Herde ausgewählt habt, war das ziemlich riskant. Denn jedes einzelne Tier, das geopfert wurde, musste eine Inspektion der Priester bestehen und es war für die Priester von Vorteil, euer Tier abzulehnen. Denn wenn sie das taten, musstet ihr ihre Tiere kaufen. Und ihr werdet gezwungen, das zu einem völlig überhöhten Preis zu tun, von dem ein großer Prozentsatz dann abgesahnt wurde und an die obersten Priester gezahlt wurde. Ihr habt also euer eigenes Tier mitgebracht und sie lehnten euer Tier ab. Und aus manchen Unterlagen wissen wir, dass man dann den 10. Preis von dem, was angemessen war, verlangte. Wisst ihr, was das ist? Das ist Raub. Das ist eine räuberische Erpressung durch die Priester. Und dann die Geräuschkulisse des Ortes, der Dreck des Ortes, der Gestank der Tiere, das Chaos eines Viehhofs im Tempel. Gottes erregte die Übelkeit in Christus. Die Korruption, der Raub, der Diebstahl, die Art von Menschen, die so agierten und die Arm skrupellos ausnahmen. Und dann gab es dort noch Taubenverkäufer, weil manche Menschen so arm waren, dass sie sich nicht einmal ein Lamm leisten konnten. Und diese armen Menschen konnten laut 3. Mose 12, Vers 6 und 8 einfach 2 Tauben darbringen. Und die Tauben wären in unserer heutigen Währung wahrscheinlich jeweils 10 Cent wert. Dort würden sie jedoch ein Mehrfaches kosten. Die Prostitution, die Perversion und Korruption war einfach widerwärtig und schrie zum Himmel. Und dann gab es dort die Geldwechsler, Kolubistes ist das griechische Wort dafür. Kolubas ist ein Teil des Wortes von Geldwechsler und bedeutet kleine Münzen. Jeder Jude musste um die Zeit des Passas einen halben Schekel Tempelsteuer bezahlen. Ein Monat vor dem Passafest konnte es vor Ort bezahlt werden, aber wenn man nach Jerusalem kam und die Steuer nicht bezahlt hatte, musste man es im Tempel bezahlen. Und dazu waren dann bestimmte Münzen erforderlich. Und wenn man nicht den genauen Betrag und die richtige Währung hatte, dann musste man sein Geld wechseln und eine Gebühr von 25%, wie kann es anders sein, zahlen, um das Geld zu wechseln. Das ist so ähnlich, wenn ihr ins Ausland fahrt und am Flughafen euer Geld umwechselt. Ja, da sind also auch, das ist richtig ausbeuterisch. Die ganze Sache, der ganze Bazar von Annas war einfach nur widerwärtig. Es wurde zu einem Treffpunkt für jeden Ganoven, Scharlatan und Betrüger jeder Art, die dort ihr Gewerbe ausübten. Und genau dorthin geht Jesus. Die Religion war korrupt und das ist das Problem, dem er seine Aufmerksamkeit widmete. Sein ganzes Wesen war abgestoßen von dem, was er sah, roch und hörte. Jesus befand sich auf seinem Grund und Boden. Schaut mal in den Text. Mein Haus, sagt er in Vers 46, das ist Gottes Wort aus Jesaja 56 im Alten Testament. Mein Haus, das ist mein Haus. Ihr habt eure Korruption in mein Haus gebracht. Sein Haus ist nicht eine der unbedeutenden politischen Institutionen dieser Welt, wo es gesellschaftliche Institutionen gibt. Sein Haus ist das Haus, in dem Gottes Name wohnt. Ihr habt meine Welt verdorben, mein Haus, meine Herrlichkeit, die Reinheit der Anbetung. Und er ist der Herr des Sabbats, lesen wir in Matthäus 12, 6. Er ist auch der Herr des Tempels. Er befindet sich also auf einer göttlichen Mission, die darin besteht, falsche Anbetung im Namen des wahren Gottes anzugreifen. Und das ist eine Offenbarung dessen, wer er ist. Er zieht aus, um Gott und Gottes Haus gegen die Gottesläster zu verteidigen. Zweitens sehen wir seine königliche Person nicht nur in seiner göttlichen Mission, sondern auch in seiner göttlichen Autorität, seine göttliche Autorität. Er begann, diejenigen auszutreiben, die Verkäufe tätigen, und man kann sich das nur lebhaft vorstellen, wie das dazu ging. Wie bringt, und die Frage stellt sich, wie bringt eine einzelne Person diesen ganzen Betrieb zum Erliegen? Hier sehen wir, wie die erste offizielle Handlung des anerkannten Königs aussah. Es ist eine sehr, sehr mächtige, kraftvolle Handlung. Er treibt diejenigen aus, die Käufe tätigten. Und wir fragen uns, wie viele Hunderte oder Tausende von ihnen es gab. Dann sollen wir uns etwa vorstellen, dass sie alle brav in Reihe und Glied nach draußen gingen? Okay, wir gehen. Nein. Sollen wir uns vorstellen, dass sie alle ohne Widerstand nach draußen gehen? Nun, er begann, diejenigen auszutreiben, die Verkäufe tätigten. Er begann einen Prozess, sie alle auszutreiben. Er warf sie buchstäblich hinaus. Die Führer hatten keinen Eifer für Gottes Herrlichkeit und für Gottes Ehre, aber er hatte sie. Und vielleicht machte er noch eine Peitsche, wir wissen es nicht. Steht nichts darüber, was er dazu benutzte. Aber wenn ihr zu Matthäus 21 geht, findet ihr eine Beschreibung dieses Anfangs in Vers 12. In Markus 11, ab Vers 15, findet sich eine weitere Beschreibung. In Matthäus lesen wir, dass er die Tische der Wechsler umstieß. Er kam nicht da ganz höflich vorbei, hat gesagt, hallo Leute, ich bitte euch, könntet ihr freundlicherweise mal aufhören und hier weggehen? Nee, es war eine physische Handlung. Er hat die Leute buchstäblich hinausgeworfen. Er hat die Tische buchstäblich umgeworfen. Die Geldwechsler hat er von ihren Hockern gekippt und sie gewaltsam hinausgeworfen. Ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat, aber es muss ein ziemliches Spektakel gewesen sein. Und sie müssen große Angst vor seiner körperlichen Kraft gehabt haben. Warum? Weil sie gegangen sind. Er warf ihre Tische um, verstreute ihre Münzen über den ganzen Ort. Und in Matthäus lesen wir auch, dass er die Stühle der Taubenverkäufer umstieß. Sie hatten ihre Tauben wahrscheinlich in kleinen Kisten und saßen auf diesen kleinen Hockern. Und er hob sie hoch und warf sie hinaus, kippte ihre Hocker um, sodass sie durch die ganze Tempelanlage rollten. Und Markus fügt hinzu in Kapitel 11, Vers 16, dass er nicht zuließ. Er ließ nicht zu, dass jemand irgendetwas durch den Tempel trug. Sie gingen also, ohne irgendetwas von ihrem Besitz mitzunehmen. Wie kann ein einzelner Mensch diesen Ort so leeren? Ich wünschte, wir hätten das miterleben können und ich hoffe, dass der Herr uns eine Blu-ray-Disc irgendwo im Himmel aufbewahrt hat, dass wir uns das ein bisschen angucken können. Ich würde das gerne sehen und wenn nicht, möchte ich zumindest mit einem der Jünger sprechen, um einen präzisen Bericht und eine präzise Schilderung aus erster Hand zu bekommen. Er stieß die Hocke einfach um, ja, warf die Tische um, warf die Leute hinaus und erlaubte ihnen nicht, irgendetwas mitzunehmen. Welche Macht, welche Kraft und welche Autorität und was für ein erstaunlicher Akt, Israel anzugreifen, den Tempel anzugreifen, statt Israels Feinde und die Heiden. Ich bin überzeugt davon, wenn der Herr heute zu uns nach Deutschland kommen würde, ja, würde er die Gemeinde angreifen, nicht die Regierung in Berlin, nicht die Universitäten, er würde die Gemeinde mit göttlicher Autorität angreifen. Das wäre berechtigt, ein Gebetsanliegen zu sagen, Herr, reinige deine Gemeinde. Mit den Worten von Petrus, das Gericht muss beim Haus Gottes beginnen. Nun, wo sind die Charaktere wie Luther, um die Geldwechsler und die Gotteslästerer anzugreifen, die im Namen Christi Menschen nötigen und ihre Heuchelei und Irrlehren auf Kosten des Volkes ausüben? Auch wir haben unsere falschen Propheten, wie es sie damals gab, und sie sind nur hinter der Kohle her, nur hinter dem Geld. Oh, wie der Herr jene Menschen hasst, die die Anbetung verdrehen, besonders jene, die die Anbetung in seinem Namen verdrehen, im Namen Gottes und es für Geld tun, es unaufrichtig tun und Menschen ausbeuten, die Heuchler und die Betrüger, die Heilung und Wohlstand dabei noch versprechen. Sie tun das im Namen Gottes, im Namen Christi. Leute, ich sage euch eins, ich möchte nicht in deren Schuhen stecken, wenn es zum Gericht kommt. Aber das wird es. Und so sehen wir, wer Jesus ist und seine göttliche Mission und seine göttliche Autorität. Und drittens stellt er sein Bekenntnis zur göttlichen Schrift unter Beweis. Sein Bekenntnis zur göttlichen Schrift. In Vers 46 sagt er zu ihnen etwas, was er ständig wiederholte, während er das tat. Mein Haus ist ein Bethaus, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und er zitiert zwei Stellen aus dem Alten Testament, eine aus Jesaja und die andere aus Jeremia. Das ist das Haus Gottes. Dies ist ein Ort, an den die Menschen kommen, um mit Gott zu sprechen. Dies ist ein Ort des Gebets. Das Gebet, wie ihr wisst, ist der Kern der Anbetung. Was ist Gebet? Es ist die Kommunikation mit Gott und genau das tun wir in der Anbetung, oder? Das tun wir in der Anbetung. Wir erheben Gott, wir ehren Gott, wir sprechen mit Gott, wir singen zu Gott, wir verherrlichen Gott. All das ist eine Form des Gebets. Und ihr bekennt eure Sünden und tut Buße. Wisst ihr was? Und genau dafür war der Tempel gedacht. Und er zitiert aus Jesaja 56, Vers 7, denn mein Haus soll ein Bethaus genannt werden. Und Jesaja fügt hinzu, für alle Völker. Markus führt das in seiner parallelen Stelle auch aus. Der Tempel war von Gott schon immer dazu gedacht, ein Ort des Gebets zu sein, ein heiliger Ort der Anbetung, ein Ort der Hingabe, des besinnenden Denkens, der Stille, der Reumütigkeit, der Zerbrochenheit, des Bekenntnisses und des Lobs. Stattdessen wurde er in ein Zirkus aus Gotteslästerung und Raub verwandelt, ein Klamauk. Nun, denkt einmal an Hannah, in 1. Samuel, Kapitel 1. Sie ging in den Tempel und betete, sie fand im Tempel eine Atmosphäre des Bedenkens und betete. Sie brachte ihr Bittgesuch dort. Aber wisst ihr was? In Jesu Zeiten hätte sie diese Ruhe nicht gefunden. Nun, noch hilfreicher ist es, und lasst uns einmal dorthin gehen, zu 1. Könige, Kapitel 8. 1. Könige, Kapitel 8, wo Salomo den ersten Tempel baute. 1. Könige 8. Salomo sprach bei dessen Einweihung ein Gebet. Und dieses Gebet sagt uns, worin der Zweck des Tempels bestand. 1. Könige, Kapitel 8, Vers 27. Aber wohnt Gott wirklich auf der Erde? Siehe, die Himmel und aller Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es denn dieses Haus tun, das ich gebaut habe? Nun, es wird Gott nicht fassen. Es wird den unendlichen Gott nicht fassen. Wende dich aber zu dem Gebet deines Knechtes und zu seinem Flehen, o Herr, mein Gott, dass du hörst auf das Reden und das Gebet, welches dein Knecht heute vor dich bringt. Sagt, ich weiß, der Tempel wird dich nicht fassen, aber ich will einfach nur beten, dass er seinen Zweck erfüllen wird. Und welcher Zweck ist das? Schaut einmal Vers 29. Lass deine Augen Tag und Nacht offen stehen über diesem Haus, über diesem Ort, von dem du gesagt hast, mein Name soll dort sein, dass du das Gebet erhörst, das dein Knecht zu dieser Stätte gerichtet hat. Nun, der Tempel ist ein Ort des Gebets, der eben in diesem Gebet von Salomo eingeweiht wurde. Vers 30, so höre doch das Flehen deines Knechts und deines Volkes Israel, dass sie zu diesem Ort hinrichten werden. Man konnte im Tempel beten, um den Tempel herum beten oder einfach von jedem anderen Ort aus dem Tempel zugewandt. Er symbolisierte die Gegenwart Gottes. Und wenn sie an diesem Ort beteten, der deine Gegenwart symbolisiert, Vers 30, so höre es an dem Ort deiner Wohnung im Himmel. Und wenn du es hörst, so vergib. Welche Art von Gebeten sprachen sie also? Was für Gebete? Bekenntnis, Reumütigkeit, Zerbrochenheit. Vers 31, wenn jemand gegen seinen Nächsten sündigt und man erlegt ihm einen Eid auf, den er schwören soll, und er kommt und schwört vor deinem Altar in deinem Haus, so höre du es im Himmel und greife ein und schaffe deinem Knecht Recht, indem du den Schuldigen verurteilst und sein Tun auf sein Haupt zurückfallen lässt, den Gerechten aber rechtfertigst und ihm nach seiner Gerechtigkeit vergiltst. Wenn dein Volk Israel vor dem Feind geschlagen wird, weil sie gegen dich gesündigt haben und sie kehren wieder zu dir um und bekennen deinen Namen, beten und flehen zu dir in diesem Haus, so höre du es im Himmel und vergib die Sünde deines Volkes. Und so erschreckt sich das über das ganze Kapitel. Und wenn sie an diesem Ort oder zu diesem Ort beteten, so höre Vers 35, wenn der Himmel verschlossen ist und es nicht regnet, weil sie gegen dich gesündigt haben und sie dann zu diesem Ort hinbeten und deinen Namen bekennen und sich von ihrer Sünde abwenden, weil du sie gedemütigt hast, so höre du im Himmel und vergib die Sünde deiner Knechte und deines Volkes Israel. Vers 38, was immer dann irgendein Mensch von deinem ganzen Volk Israel bittet und fleht, wenn jeder von ihnen die Plage seines Herzens erkennen wird und sie ihre Hände ausbreiten zu diesem Haus hin, so höre du es im Himmel. Der ganze Sinn dieses Ortes bestand darin, ein Ort des Gebetes zu sein. Und die Opfer, die da gebracht wurden, die Morgenopfer und Abendopfer, waren einfach Symbole dafür, dass Gott Gebete erhörte, weil er gesühnt worden war, weil er versöhnt worden war. In Vers 42 geht es weiter. Denn sie werden hören von deinem großen Namen und deiner mächtigen Hand und von deinem ausgestreckten Arm, wenn er kommt, um zu diesem Haus zu beten. Und so geht es weiter bis zu Vers 61. Euer Herz aber sei ungeteilt mit dem Herrn, unserem Gott, dass ihr in seinen Satzungen wandelt und seine Gebote bewahrt, wie an diesem Tag. Und der König brachte Opfer dar vor dem Herrn und ganz Israel mit ihm. Man bringt ein Opfer dar, um Gott zu versöhnen. Man bringt ein Opfer dar, um Gott zufrieden zu stellen. Und das bietet Zugang zu ihm. Und dieses Haus wird zu einem Haus des Gebets. Das war die Funktion des Tempels. Man ging dorthin, um zu beten. Pries man Gott da? Natürlich tat man das. Verehrte man ihn dort? Ja, natürlich tat man das. Aber in erster Linie und bevor man das tat, bekannte man auch seine Sünden im Tempel, so wie der Zöllner es tat in Lukas 18 und an seine Brust schlug und sagt, Gott sei mir gegenüber versöhnlich, rechne mir das Opfer an, das gerade dargebracht wurde. Psalm 27, Vers 4, eines erbitte ich von dem Herrn, nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Es ist ein Ort des Nachdenkens, ein Ort des Bekenntnisses, ein Ort des Gebets. Und Psalm 65, Vers 5 lesen wir, wohl dem, den du erwählst und zu dir nahen lässt, dass er wohne in deinen Vorhöfen. Wir werden uns sättigen von den Gütern deines Hauses, deines heiligen Tempels. Es war ein Ort der Güte, des Bekenntnisses, ein Ort des Lobpreises, ein Ort der Kommunikation mit Gott. In 30 nach Christus war das alles im Chaos. Und es war Chaos, das sich im herodianischen Tempel während des Passas abspielte, weit von dieser Beschreibung entfernt. Und ihr habt es zu einer Räuberhöhle gemacht, sagt er. Dabei bezieht er sich auf Jeremia 7, Vers 11. Ihr habt diesen Zufluchtsort des Gebetes und der Anbetung zu einer Räuberhöhle gemacht. Jeremia 7 spricht sogar über all die Abscheulichkeiten. Mein Name ist zu einer Räuberhöhle geworden. Jeremia 7. Nun, Diebe lebten in Höhlen. Und man konnte mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit auch annehmen, dass Straßenräuber dort lebten und sich in Höhlen verbargen. Nun, der Tempel war zu ihrem Versteck geworden. Er war zu ihrer Höhle für Diebe geworden, zu einem Zufluchtsort für Räuber, statt für Menschen, die Gott anbeteten, zu einem Ort, der den Gotteslästerern Schutz bot. Und man brauchte sich nur in einer Höhle zu verstecken, und man konnte einfach eine Franchise-Lizenz im Tempel kaufen und schon war mal in einer Höhle der Räuber. Und diese Handlung von Jesus war, wie ihr wisst, nur eine kurzfristige Lösung. Die Dinge waren so schlimm, dass Gott später, 40 Jahre später, im Jahr 70 nach Christus, die römische Armee sandte und den Tempel vollkommen zerstörte. Und in 2000 Jahren ist er nie wieder aufgebaut worden. So schlimm war es. Und genau dorthin ging Jesus, weil das sein Platz war. Und wie ich bereits sagte, wenn er heute zurückkommen würde, würde er nicht die Institution dieser Welt angreifen. Er würde die Gemeinde angreifen, die korrupte, die untreue und unwahre Gemeinde. Und wir sehen also den König auf einer göttlichen Mission. Wir sehen seine göttliche Autorität. Wir sehen die Erfüllung des göttlichen Wortes. Und viertens stellte er sein göttliches Erbarmen unter Beweis. Die Manifestation dessen, wer er ist, kommt einmal mehr zum Tragen, und zwar durch das göttliche Erbarmen. Vers 47, und er lehrte täglich im Tempel. Und das ist eine verblüffende Aussage, eine einfach, ganz einfache Aussage. Er lehrte täglich im Tempel. Was lehrte er? Was wären die Dinge, die er zu diesen Leuten sagen würde? Seht einmal in Kapitel 20, Vers 1. Es geschah aber an einem jener Tage, als er das Volk im Tempel lehrte und das Evangelium verkündigte. Ist das Erbarmen? Das ist Erbarmen. Was tut er? Er predigt das Evangelium. Was für ein Evangelium? Die gute Nachricht. Wovon? Von der Errettung. Vergebung. Himmel und auch vom ewigen Leben. Das ist wirklich Schönheit. Nach all dieser Hässlichkeit, die wir hier sehen. Und glaub mir, der Tempelvorhof war nicht ordentlich und er war auch nicht sauber. Es muss dort Tiere gegeben haben, die überall herumliefen und auch einiges fallen ließen, deren Besitzer hinausgeworfen worden waren und verstreutes Geld, herumflatternde Vögel, umgekippte Tische, herumrollende Hocker und jede Art von Trümmern, die in jede Richtung verstreut waren. Aber der Schändung wurde hier für Tage Einhalt geboten und für eine Weile beherrschte der Sohn Gottes, das Haus Gottes, mit Erbarmen und er lehrte täglich. Nun, ihr wisst alle, was täglich ist. Er hat das jeden Tag getan. Er lehrte das Evangelium. Und der Inhalt seiner Lehre, das Evangelium, oder was wir in Kapitel 20, Vers 21 lesen, ist: Und sie fragten ihn und sprachen: Meister, wir wissen, dass du richtig redest und lehrst und nicht die Person ansiehst, sondern den Weg Gottes der Wahrheit gemäß lehrst. Du lehrst das Evangelium, du lehrst den wahren Weg Gottes. Und am Ende von 21, das seine Lehre zum Ende bringt. Übrigens sehen wir alles, was er lehrt, Kapitel 20 und 21. Aber am Ende lesen wir in 21, 37, er war tagsüber im Tempel und lehrte bei Nacht, aber ging er hinaus und übernachtete an dem Berg, welcher Ölberg heißt. Und alles Volk kam früh zu ihm in den Tempel, um ihn zu hören. Und er lehrte also Tag ein, Tag aus, und die Menschen kamen und sie füllten den Tempel, um ihn in voller Erbarmen, das Evangelium und den Weg Gottes verkünden zu hören. Gottes Art zu leben, Gottes Weg in den Himmel. Das ist manifestierte Liebe Gottes. Zorn ja, Wut ja, Mitgefühl ja, Liebe ja, voller Entrüstung trieb Jesus die Verkäufer aus. Die Schuldigen gingen, aber manche blieben zurück. Die Tempelaufseher waren erzürnt, wie wir in einem Moment sehen werden. Aber die Menschen waren auch dort und sie wollten ein letztes Mal mit ihm reden. Und bei der Betrachtung der Kapitel 20 und 21 kann man entdecken, dass er eben das gepredigt hat, das Evangelium, den Weg Gottes, das ist das Positive. Und dann lehrte er einige sehr negative Dinge. Er sprach sich gegen die Führer aus, gegen die Heretiker, gegen die Heuchler. Er verhieß die Zerstörung von Jerusalem und seine eigene Rückkehr umzurichten. Und auch das, Leute, selbst das vorauszusagen, ist ein Akt der Barmherzigkeit. Es ist ein Akt der Barmherzigkeit, das Evangelium zu predigen. Es ist ein Akt der Barmherzigkeit, den Weg Gottes zu predigen. Es ist ein Akt der Barmherzigkeit, vor falschen Anführern und vor Heretikern und Heuchlern zu warnen. Es ist ein Akt, der Barmherzigkeit vor dem göttlichen Gericht zu warnen. All das ist Barmherzigkeit, die Menschen im Angesicht des Gerichts zur Rettung aufzurufen. Aber Matthäus berichtet uns noch etwas anderes. Matthäus sagt, dass er nicht nur lehrte, Matthäus sagt auf wunderschöne Weise, dass die Blinden und die Lahmen zu ihm kamen und geheilt wurden. Und die Blinden und Lahmen kamen zu ihm und wurden geheilt. Er stellt noch immer sein Erbarmen unter Beweis. Er stellt noch immer seine Macht unter Beweis. Er stellt immer noch unter Beweis, was im Psalm 103, Vers 3 steht. Er heilt all unsere Gebrechen. Er treibt aus, er wirft um und er heilt auch und predigt das Evangelium voller Erbarmen. Und die Schuldigen fliehen, während die Restlichen bleiben. Zorn und Liebe in perfektem und göttlichem Gleichgewicht. Er jagt den Schuldigen Angst ein und zieht die Leidenden an. Und sie kamen ohne Angst vor dem sanften Heiler, ohne Angst vor dem Prediger des Evangeliums. Und dennoch flößte er ihnen Angst ein, indem er sie vor dem Gericht warnte. Und die Blinden und die Lahmen, über die Matthäus sprach, hingen oft in der Nähe des Tempels herum, denn dorthin kamen Menschen, wenn sie sich religiös fühlten. Und das war der einzig gute Ort zum Betteln für sie. Und diesmal erhielten sie mehr als nur ein paar Münzen. Sie erhielten ihr Augenlicht und sie konnten sich wieder bewegen. Und das sind alles wunderbare Dinge, die Jesus tat, fantastische, erstaunliche Beweise seiner Göttlichkeit. Das sind Beweise seiner Legitimation als König. Man hätte denken können, dass das ausreichend wäre. Eine großartige, herrliche Reihe von Wundern am Dienstag, um in den Köpfen der Menschen zu verankern, dass er wirklich der Messias ist, oder? Man hätte denken können, das müsste doch ausreichen. Aber die Reaktion der Führer war nur noch größerer Zorn und schließlich überredeten sie die Menschenmenge, die dann später in jener Woche in Kapitel 23, 31 ausrief, kreuzige ihn, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und die religiösen Führer, die dieser ganzen Szene des Erbarmens beiwohnten, wurden zornig. Matthäus berichtet uns, dass sie noch aufgewühlter sind, weil es ein paar junge Knaben gab, 12-Jährige, die in der Tempelanlage waren und den Herrn priesen und lobten und damit Psalm 8 erfüllten. Die Anführer verloren völlig ihre Kontrolle. Und wir lesen also über den letzten Beweis seines göttlichen Charakters. Er war auf einer göttlichen Mission. Mit göttlicher Autorität war der göttlichen Offenbarung treu, zeigte göttliches Erbarmen und fünftens erfüllte den göttlichen Zweck. Er erfüllt seinen göttlichen Zweck, sein göttlicher Zweck. Es war kein Schock, dass die Dinge sich so wendeten, wie sie es taten. In Vers 47 lesen wir in der Mitte des Verses, die obersten Priester aber und die Schriftgelehrten und die Vornehmsten des Volkes trachten danach, ihn umzubringen. Doch sie fanden keinen Weg, wie sie das tun sollten, denn das ganze Volk hing an ihm und hörte ihm zu. Es gab immer noch sehr viele, die auf seiner Seite standen, deren Gefühle noch durch die Feier am Montag geprägt waren. Er hatte den Tempel gereinigt und für die meisten Menschen war das etwas Gutes. Ja, der Tempel wurde gereinigt, man konnte wieder anbeten, denn sie waren diejenigen, die darunter litten. Und dann gab es weitere Wunder und dann diese unglaubliche Lehre von einem Mann, der das, was er in dem Tempel getan hatte, mit solch gewaltiger, physischer, geistlicher Präsenz getan hatte. Natürlich war ihr Interesse an ihm vorübergehend geweckt. Die obersten Priester, die Schriftgelehrten und die Vornehmsten des Volkes, die obersten Priester waren diejenigen, die für die Abläufe im Tempel verantwortlich waren. Die Schriftgelehrten waren die Gesetzesgelehrten, die religiösen Anwälte, die Gelehrten, die sie durch ihre angeblichen Studien der Schrift unterstützten. Und drittens, die Vornehmsten des Volkes ist eine Ansammlung von Menschen in Verantwortung vielleicht der Sanhedrin, zumindest die herrschende Klasse. Gemeinsam waren sie sich einig, dass sie den Tod von Jesus wollten und jetzt wollten sie seinen Tod mehr als je zuvor. Und laut Markus 11, Vers 18 suchten sie, wie sie ihn umbringen könnten. Es fiel ihnen schwer, etwas zu finden. Warum? Weil er so beliebt war. Alle Menschen hingen an ihm und hörten ihm zu. Und die Sprache in Vers 48 ist sehr anschaulich. Sie waren ständig unfähig, eine Strategie zu finden, weil alle Menschen, hier noch ein sehr anschauliches Wort, an seinen Lippen hingen. Das muss man sich mal bildlich vorstellen. Aber das ist eine wörtliche Übersetzung des Griechischen und bedeutet, ihm sehr viel Aufmerksamkeit zu schenken. Natürlich sprach er wie niemand anderes zuvor. Traurigerweise lichtet sich die Menschenmenge innerhalb weniger Tage und fordert lautstark sein Blut. Und nach der Auferstehung finden wir 120, die sich versammeln in Judäa und 500 in Galiläa. Er wird vom Volk und von den Anführern abgelehnt. Aber all das erfüllt Gottes Zweck. Jesaja 53, er war verachtet und verlassen von den Menschen, genau nach Plan. Sie waren darauf, ihn zu vernichten und suchten nur nach einem Weg, das zu bewerkstelligen. Und das, genau das zur rechten Zeit. Denn er entschloss sich, am Freitag zu sterben. Sie mussten lediglich einen Weg finden, ihn zu belangen. Schließlich fanden sie diesen Weg durch Judas und durch die Manipulation der Menschenmenge, die bis Freitag entgeistert war, weil Jesus nicht das getan hatte, was sie von ihm erwartet hatten. Und wisst ihr, auf gewisse Weise ist das immer noch so. Religiöse Anführer und Theologen und Gelehrte, Bürokraten widersetzen sich Jesus und die Mehrheit der Menschen lehnt ihn ab. Warum? Weil er nicht ihrer Vorstellung von einem großen Messias, Erlöser und König entspricht. Er entspricht einfach nicht ihren Vorstellungen. Und es gibt immer nur eine Gruppe von treuen Gläubigen, aber seine Majestät ist dennoch gleichermaßen klar. Klar in seiner Autorität, klar in seiner Mission, in seiner Autorität, in seiner Verehrung der Schrift, in seinem Erbarmen und sogar in seiner Ablehnung, denn das entspricht dem Zweck Gottes. Und genauso hatte Gott es geplant. Und Jesus Christus, meine Lieben, ist der göttliche Reiniger. Seine Liebe und seine Heiligkeit sind perfekt. Seine Freundlichkeit ist perfekt, ebenso wie sein Gericht. Und sein Erbarmen ist perfekt und seine Rache ist perfekt. Er kann weder Ungerechtigkeit noch Täuschung dulden. Und wenn er Errettung anbietet und abgewiesen wird, wird er zum Richter über jenes Leben. Nun ist mein Gebet, dass ihr den Herrn Jesus Christus, den Messias, als euren Retter kennenlernen möget und nicht als euren Richter. Amen.